Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Was hinterlassen uns unsere Vorfahren wirklich? Nicht nur Gene, Erinnerungsstücke und Fotos, sondern auch Haltungen, Überlebensstrategien, manchmal sogar körperliche Empfindungen, die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie erst einmal für unsere eigenen halten. Was das für unser Leben bedeutet, wie wir mit diesem Gefühlserbe gestalten können, darüber spreche ich in dieser 63. Folge von Gefühlserben mit Bertram Kasper. Herzlich willkommen dazu. Bertram ist Buchautor, Altersstratege, Podcaster. Vor allem ist er jemand, der sich mit einer für mich bemerkenswerten Tiefe und Ehrlichkeit mit dem auseinandersetzt, was sein eigenes Gefühlserbe für ihn bedeutet, was das Älterwerden mit uns macht und was wir dabei an die nächste Generation weitergeben. Sein Podcast, den er gemeinsam mit Katharina Klein herausbringt, heißt »Gelassen älter werden«. Ich war auch schon zu Gast und habe beide als wunderbare Hosts schätzen gelernt. Bertrams Buch, das dieser Tage herauskommt, heißt »Die größte Reise deines Lebens«. Ein Buch, das ich gerne und uneingeschränkt empfehle. Was mich an Bertram unter anderem fasziniert, ist sein Blick auf das Erbe seines Vaters. Da ist echte Hochachtung für einen Mann, der sich nach einem beruflichen Einschnitt jenseits der 50 als Märchenerzähler neu erfunden hat, der Risiken einging, der bis zuletzt Gestalter seines Lebens blieb. Und gleichzeitig ist da eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was dieser Vater auch weitergegeben hat, eine Kraft, die manchmal zu fordernd wurde, eine Direktheit, die auch verletzen konnte. Bertram beschreibt das ohne Anklage, aber auch ohne Beschönigung. Und genau dieses Ringen mit dem Erbe, diese Ambivalenz zwischen Dankbarkeit und kritischer Distanz, finde ich so wertvoll für alle, die sich fragen, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben. In unserem Gespräch geht es auch um den frühen Tod seines jüngsten Bruders, um die Kraft seiner beiden Großmütter, um das Gefühlserbe, das in Berliner Rouladen geborgen ist, um Körpergedächtnis und Ehrenrunden der Seele und darum, was es bedeutet, irgendwann zur letzten Instanz der eigenen Herkunftslinie zu werden und welche Verantwortung in diesem Moment spürbar wird. Es ist ein Gespräch über Verlust, Verwandlung und die Kunst, das Geerbte zu sortieren. Was bleiben soll, was gehen kann und was sich erst im Weitergeben wirklich zeigt. Und jetzt geht's los. Bertram, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen.
Ja, vielen Dank, Sven, für die Einladung und ich freue mich total, in deinem Podcast Gefühlserben zu sein.
Ein Satz, den du in deinem Buch geschrieben hast, die größte Reise deines Lebens, der hat mich sehr angesprochen. Da hast du gesagt, ich bin süchtig nach Selbstwirksamkeit. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ein starker Satz. Und ich habe mich dann gefragt, ist das dein ganz eigenes oder ist auch das schon ein Gefühlserbe?
Das ist eine gute Frage, wie du überhaupt wirklich gute Fragen vorbereitet hast. Ich würde mal sagen, es ist eine Mischung. Also es ist sicherlich auch eine Gefühlserbschaft und zwar eher von meinem Vater, weil er versucht hat, auch immer Gestalter seines Lebens zu sein und quasi zu reagieren auf Entwicklungen, die sich ergeben haben. Ich erzähle mal ein Beispiel. Der hat ja lange in einem SOS-Kinderdorf gearbeitet als Dorfleiter und wir haben als Familie mit in diesem Kinderdorf gelebt. Und als er gemerkt hat, das ist nicht mehr stimmig, ist er mit der ganzen Familie ausgezogen und hat eine Suspendierung riskiert, wurde dann auch suspendiert von dem SOS-Kinderdorfverein. Und hat dann als erster Dorfleiter durchgesetzt in Deutschland, dass es keine Residenzpflicht mehr gab. Okay. Also er ist ein richtiges Risiko eingegangen. Oder anderes Beispiel ist, und da ist er auch mir ein Vorbild in meinem Übergang, er hat dann gemerkt, dass die Arbeit, also der war ja lange Dorfleiter, dann ist er irgendwann in die Ausbildung von Heilerziehungspflegerinnen und Erzieherinnen gegangen. Und dann wurde die Schule, wo er war, zugemacht. Und dann hat er sich aber nicht in Arbeitslosigkeit gestürzt, obwohl er da schon über 50 war, sondern er hat sich neu erfunden, und zwar als Märchenerzähler, und hat dann quasi seinen Lebensunterhalt als Märchenerzähler verdient und hat sein, was ist ihm genug an Geld, hat er reduziert, damit er eben nicht mehr in diese Mühle gehen muss, sondern er ist im Grunde dann Freiberufler geworden und hat da auch das wiederum sehr erfolgreich gemacht, hat mehrere Preise gewonnen, hat ein Buch darüber geschrieben. Und genau, von daher war mein Vater mir ein Vorbild in der Frage, wie reagiere ich auf Situationen, die erstmal eine Erschütterung hervorrufen, beziehungsweise erstmal einen Übergang darstellen. Weil wir ja über Gefühlserbschaften reden. Mein Vater war der jüngste Bruder von drei Brüdern. Und der hat sehr früh seinen Vater verloren, nämlich im Krieg. Da war er ein Jahr alt. Der musste sich immer durchsetzen gegenüber diesen beiden Brüdern. Und jetzt war ich ja der Älteste und hat aber, glaube ich, mir eben ganz viel von dem vermittelt, was er als Jüngster gestalten musste, um sein Leben gut meistern zu können.
Das heißt, du hast von ihm gelernt, wie man sich gut durchsetzen kann.
Genau, das würde ich sagen, wie man sich durchsetzen kann. Und das hat aber auch zwei Seiten, gell? Ich habe eine positive Kraft, mich durchzusetzen. Ich habe aber auch eine negative Kraft, mich durchzusetzen. Nämlich die, die überzieht, die zu fordernd ist, die manchmal auch dann ungerecht wird und auch den Finger in die Wunde legt. Und damit werde ich natürlich zu unbequem. Und das ist dann auch nicht immer günstig für bestimmte soziale Situationen.
Ich erlebe dich jetzt im Gespräch so, wie ich dich auch in dem Buch erlebt habe, nämlich sehr reflektiert, also auch bereit, diese negativen Dinge einfach auch zu benennen und, wie soll man sagen, preiszugeben. Das muss man ja nicht wollen.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das macht die Intensität von Begegnungen mit Menschen für mich aus, dass man sich auch zeigt mit den Dingen, die einem eher schwerfallen, die für einen eher schwierig sind, also mit den Schattenseiten könnte man auch sagen. Denn die gehören für mich zum Leben dazu. Und ich glaube, wir legen einfach viel zu sehr Wert. Und das hat, glaube ich, aus meiner Sicht auch was mit Gefühlserbschaft zu tun, weil ja Gefühlserbe ganz stark im familiären Kontext eine Rolle spielt. Mhm. Und im familiären Kontext gibt es ja unausgesprochene Regeln. Zum Beispiel, wir reden nicht über das, was in der Familie ist. Und ich kenne das, ich habe lange im Pflegekinderbereich gearbeitet und ich kenne diese krassen Loyalitätskonflikte, die Kinder haben. Und um das auch mitfühlen zu können von diesen Kindern, weil ich habe dann quasi einen ganzen Bereich geleitet mit knapp 30 Menschen, die dann wiederum Pflegefamilien beraten haben, war ich deren Chef. Und da hat natürlich auch die Eigenreflexion immer eine große, große Rolle gespielt.
In deinem Buch geht es viel um Endlichkeit. Mhm. Und das passt natürlich einerseits zu dem Podcast Gelassen älter werden. Also da spüren wir dann die Endlichkeit sehr viel stärker. Aber es hat ja auch was mit deiner Biografie zu tun, wie wir gleich noch lernen werden. Ein Zitat des Zeitforschers Jonas Geißler, das fand ich sehr schön. Ich habe den übrigens tatsächlich mal interviewt. Das liegt über 30 Jahre zurück. Ein sehr beeindruckender Mann. Mhm. Der hat geschrieben, wir haben zwei Leben. Und das zweite beginnt dann, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Mhm. Das eine ist ja das Wissen darum, das andere die Erfahrung. Wie hast du das für dich erlebt?
Ich glaube, für mich ist es ein immer wieder fortwährender Prozess. Also immer wieder zu merken, dass quasi ich realisieren muss, dass ich eigentlich nur ein Leben habe. Also ich brauche da auch immer wieder, wie glaube ich, viele Menschen, Erinnerungshilfen, dass es genau so ist. Und eine ganz starke Erinnerungshilfe bei mir sind eben auch schwere Schicksalsschläge, sage ich mal. Wir haben in unserer Familie sehr früh unseren jüngsten Bruder, den Dietmar, verloren. Damals war ich selber 11 Jahre alt. Und da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf, genauer zu sprechen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, was das dann mit Erfahrung quasi unterfüttert hat, war, dass ich dann mit knapp, also da ich hatte gerade angefangen zu studieren, soziale Arbeit, hatte meinen Zivildienst erledigt und habe dann mit 21, 22, ich glaube, im Buch schreibe ich 21, aber ich erinnere das auch nicht mehr so genau, habe ich eine Grabrede geschrieben. Und zwar habe ich so getan, als wenn ich jetzt morgen nicht mehr leben würde. Und was würde dann in meiner Grabrede stehen? Und das war also eine so krasse Erfahrung, weil ich dann gemerkt habe, dass ein Teil der Beziehung, die ich damals schon gelebt habe, dass die helferorientiert waren. Also, dass ich der Helfer war, der Gebende, der Zuhörende und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, hey, mir fehlt ja selber was. Wo bleibe ich denn mit meinem Bedürfnis, mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer, mit meiner Freude? Wo komme ich denn vor? Also, ich habe dann die Bewusstheit darüber quasi erlangt, was ich vorher ja überhaupt nicht gespürt habe, sondern ich habe mein Leben einfach gelebt, wie ich es gelebt habe. Und ich war eigentlich immer der, der für die anderen da war, schon relativ früh. Und das hat natürlich auch was mit meiner Familie zu tun. Und mein Vater war auch Sozialarbeiter. Wir haben lange im SS-Kinderdorf gelebt und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut. Und da war das erste Mal eigentlich, dass ich so ganz bewusst erlebt habe, ich habe eigentlich nur ein Leben. Und wie will ich das denn gestalten? Und diese Erfahrung, die hat eben dann dazu geführt, und das war wieder total ungut, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich dann den Telefonhörer damals noch in die Hand genommen, habe diese Menschen alle nacheinander angerufen und habe denen gesagt, und die Beziehung zwischen uns ist mir zu einseitig. Ich mag das nicht mehr so. Und das hat dann bei vielen dazu geführt, dass die sich von mir abgewendet haben, verständlicherweise. Und dann musste ich mir erst wieder einen neuen Freundeskreis sozusagen aufbauen, bei dem ich dann mehr darauf achte, dass das eben nicht in dieser Form der Fall ist. Mhm. Das war quasi das erste einschneidende Erlebnis, wenn es um Erfahrung geht, also wo ich das dann auch umgesetzt habe. Genau.
Das ist natürlich auch eine krasse Konfrontation zu jemandem zu sagen, du, ich finde, unsere Beziehung ist nicht gleichgewichtig, ich gebe da mehr rein, als ich von dir bekomme und ich möchte jetzt, dass wir das ändern.
Ja.
Dann würde ich auch denken, ui, was passiert hier gerade?
Genau, das war eben dieser Teil, wo ich auch manchmal unheimlich radikal bin.
Du hast den Tod deines jüngsten Bruders Dietmar schon erwähnt, der mit 7 gestorben ist. Und du hast geschrieben, dass jeder in der Familie eine eigene Überlebenssprache gefunden hat. Dass dein Vater den Verlust in Bewegung verwandelt hat, in Sport, deine Mutter in Versorgung der Familie und du in Sprache, indem du Gedichte geschrieben hast. Mhm. Von außen kam mir das erstmal vor wie eine abgewehrte Trauer. Mhm. Man spricht nicht miteinander darüber, sondern jeder zieht sich so in sich selber zurück. Und das ist ja ein Phänomen, das bei Gefühlserbschaften immer wieder sehr negative Auswirkungen auch hat auf die Familie. Du beschreibst es anders und das würde ich gerne besser verstehen.
Die Frage fand ich auch richtig, richtig gut. Die ist komplex. Also ich will sie mal versuchen zu beantworten. Ich würde sagen, so 1,5, 2 Jahre war das für uns alle schlecht, die Reaktion, die wir gewählt hatten im Umgang mit dem Tod. Weil ich damals als Kind das Gefühl hatte, es passiert nichts mehr in unserer Familie. Also wir sind nicht mehr wirklich eine Familie, sondern wir bröseln so aufgrund der Trauer des jeden Einzelnen so auseinander. So, das ist der eine Teil und der war für mich auch schlimm und für meinen Bruder auch, wenn wir da heute noch drüber reden, das war schlimm für uns und auch, das war auch sehr schlimm für meine Mutter. Und wenn ich sage, wir waren quasi erstmal wie abgeschaltet, fast 1,5, 2 Jahre lang, war das natürlich nicht so, dass wir überhaupt nicht miteinander gesprochen haben. Wir mussten ja den Alltag auch stemmen. Ich musste zur Schule gehen, meine Arbeiten schreiben und so weiter. Und natürlich hat auch Leben stattgefunden. Aber wir haben nicht wirklich eine Sprache gefunden für diese Erschütterung, die wir erlebt haben durch diesen Tod. Aber wir haben dann gemerkt, wenn wir dem keine Sprache geben, dann bleibt etwas in uns, was nicht gut ist, dass es in uns bleibt. Es muss quasi entäußert werden. Es muss quasi ins Gespräch kommen. Und dann haben wir quasi Wege gefunden, darüber miteinander zu sprechen und unsere jeweilige Verletzung zu teilen. Für meine Mutter und meinen Vater, jetzt als Eltern, war das sozusagen ja, das Schlimmste, was in ihren Vorstellungen war, was passieren konnte, dass sie ihren jüngsten Sohn verlieren. Und der Dietmar, das muss man vielleicht dazu sagen oder muss ich dazu sagen, war auch ein Kind, was quasi den Wünschen meiner Eltern komplett entsprochen hat, wenn man das so sagen will.
Okay.
Eltern haben ja so einen Wunsch, quasi, dass sie ein göttliches Kind, sage ich mal, bekommen, in Anführungsstrichelchen. Also der hat überall einen Strahlen hervorgerufen. Diesen Sohn zu verlieren, das war natürlich für die ganz, ganz schlimm. Ich habe dann auch gemerkt, dass das ein Teil ist, der mich unheimlich belastet, dass das so war, dass der Dietmar so eine Sonderrolle hatte. Und ich habe mich dann gefragt, ob bei einer Verhaltenstherapeutin, die nach Milton Erickson auch eine Hypnoseausbildung hatte, mit der habe ich 2 Hypnosen dazu gemacht, wo ich mich gefragt habe, ist da noch etwas bei mir, was mich in der Form so belastet, dass ich nicht frei mein Leben führen kann. Ich wollte wissen, ist da noch ein Trauma? Ist da noch etwas, was mich so beeinträchtigt, dass ich nicht innerlich frei sein kann? Und wir haben da nichts gefunden.
Das ist ja tatsächlich auch eine wichtige Überprüfung. Einfach zu schauen, ist da noch etwas, was bedeutsam ist, was mich am Leben hindert? Und ich glaube, das ist tatsächlich für unsere HörerInnen auch interessant zu merken, okay, fast 40 Jahre später merke ich, da könnte noch was sein. Und dann suche ich mir auch jemanden, der etwas davon versteht und gehe mit dem in die Überprüfung hinein und kann dann hinterher sagen, gut, dieses Thema ist jetzt tatsächlich auch erledigt.
Genau.
Du benennst deine Großmütter als eine konkrete emotionale Quelle und die Berliner Roulade als Gefühlserbe, das hat mich sehr angesprochen. Ich bin zwar Vegetarier, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Also dieses Gefühl, so jetzt koche ich genau diese Berliner Roulade, wie meine Oma Hertha war es, glaube ich, das gemacht hat. Und diese Tatkraft und dieses Sinnliche, das sich darin ausdrückt, in diesem Gefühlserbe, das hat mich auch wiederum sehr angesprochen. Dass wir Vorfahren auch als ein positives Gefühlserbe wahrnehmen, ist, so habe ich festgestellt, immer auch ein bisschen für Fortgeschrittene. Häufig schauen wir auf das Negative, das sich auch so oft in den Vordergrund drängt. Aber bei den beiden ist es ja ganz offenbar sehr eindrücklich, dass sie eine positive Kraft in deinem Leben waren. Magst du dazu was zu erzählen?
Ja, also das ist tatsächlich bei meinen beiden Großmüttern so und ich habe in Anbetracht auch unseres Podcasts nochmal überlegt, was gibt es da vielleicht auch Negatives quasi in diesem Zusammenhang? Und die sind natürlich auch Kriegsgeneration. Die Hildegunde, die Mutter meines Vaters, hat ihren Mann verloren. Die Hertha, ihr Mann, der ist knapp dem Tod entronnen sozusagen. Der war Maschinist auf Kriegsschiffen, in beiden Weltkriegen sogar, im Ersten und im Zweiten, der Richard. Also ich habe das nochmal so überlegt, was denn da ist. Und die haben alle darüber geredet, also die Hildegunde und aber auch der Richard und die Hertha, die haben darüber gesprochen, auch mit mir als Enkel. Das war kein Tabu. Und der Richard hat auch nicht nur das verherrlicht, der hat von seiner Angst gesprochen, die er hatte unten im Maschinenraum, wenn die Angriffe waren, also wenn sie angegriffen worden sind, weil der war unten im Schiff, wenn da ein Torpedo reingegangen wäre, dann wäre der einer der ersten gewesen, der wahrscheinlich tot gewesen wäre. Und der hat darüber gesprochen, also der hat das nicht verherrlicht sozusagen. Meine Oma, die Hildegunde, die hat immer davon gesprochen, dass es für sie ein großer Verlust war, dass sie jetzt alleine die Kinder großziehen muss, diese 3 Jungs. Genau, und vor dem Hintergrund, glaube ich, konnte das Positive in den Vordergrund rücken, weil die das Negative, das, was schwierig war für sie selber auch, zumindest in dem, was sie erzählt haben, nicht verschwiegen haben. Das, was bei mir wirklich hängen geblieben ist, und das ist auch dieses tiefe Körperliche, ist der Geruch von den beiden. Und dieser Geruch ist eben mit was total Positivem verbunden, nämlich mit ihrer ganz individuellen Persönlichkeit und was sie ausgezeichnet hat. Und von daher ist es so körperlich in mir verankert. Ich habe an beiden Orten was ganz Besonderes, was Unterschiedliches, aber was Besonderes. Und das habe ich quasi bis heute so wahnsinnig präsent. Und deswegen ist es auch positiv besetzt, weil die beide für mich einen und für meine Entwicklung einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Also die Hildegunde väterlicherseits eher sozusagen, wie gestalte ich gut Beziehung zu Menschen? Und bei der Hertha war es eben das Anpackende, das Ordentliche, dieses Pragmatische, das Nicht-Klagende. Und beides hat für mich eine unheimlich hohe Bedeutung. Und ich beschreibe mich selber oft als jemanden, der von sich sagt, er ist empathisch, aber er ist genauso pragmatisch und strategisch. Mhm. Und das hat viel mit meinen Großmüttern zu tun.
Mhm. Du hast gerade den Geruch dieser beiden Omas erwähnt. Das ist natürlich wunderbar. Wir können uns das sofort vorstellen. Und du beschreibst ja auch, dass Herkunft nicht nur erzählte Biografie ist, sondern verkörperte Erinnerung und dass auch der Geruch dazu eine wichtige Qualität ist. Gibt es einen Körpermoment, an dem dir das noch klarer geworden ist?
Ist auch wieder so eine tolle Frage. Also ich würde das so sagen, ich glaube, mir wird das permanent bewusst, immer wieder, weil mein Körper, wenn es mir gelingt, auf ihn zu achten, und ich habe, seit ich Kind bin, eine chronische Erkrankung, ich habe nämlich diverse Allergien und auch Neurodermitis, und das habe ich seit ganz jungen Jahren, und das führt natürlich oder hat bei mir dazu geführt, dass ich eine Aufmerksamkeit für meinen Körper habe und dass ich eine gute Körperwahrnehmung habe. Und von daher reflektiere ich natürlich alle meine Körperreaktionen auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung. Und meine Denke ist so, und ich glaube, das ist auch ziemlich kompatibel mit dem, was du auch schreibst und was deine Mission ist, nämlich, dass ich sage, in unserem Körper ist quasi alles verankert, was wir erlebt haben. Es ist alles gespeichert und wir können auch sozusagen nichts davon nehmen, rausschneiden und wegtun, sondern es bleibt in uns und es ist in uns und es wirkt in uns. Und von daher hat der Körper ja zwei Funktionen, nämlich einmal erinnert er uns an diese schwierigen Situationen, die wir vielleicht in unserem Leben erlebt haben und gibt uns da Hinweise auf Körperreaktionen. Und er tut es aber genauso, wenn es um das Positive, um das Gute geht. Und wenn es gelingt, sozusagen für beides Aufmerksamkeit zu haben, dann ist das, glaube ich, ein unheimliches Geschenk. Von daher, ich frage mich permanent, was mir mein Körper sagen will. Mhm. Und es gibt bei mir eine, weil du hast ja nach einer auslösenden Reaktion gefragt, es gibt bei mir eine immerwährende Reaktion, und der bin ich noch nicht auf den Grund gekommen, noch nicht wirklich. Da rätsel ich immer drauf rum und ich habe schon oft auch im therapeutischen Kontext mit Menschen darüber gesprochen, warum das bei mir so ist. Und zwar gibt es Situationen, da fängt vollkommen unwillkürlich an, im Lendenwirbelbereich mir etwas weh zu tun. Und wenn ich nach einem Zusammenhang suche, und dann sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, dann ist da der Zusammenhang zu der Trauer. Die Chance, dass es auftritt, ist größer, wenn ich einen Verlust zu verarbeiten habe. Also, und ich sage bewusst, die Chance ist größer. Mhm. Dass es tritt nicht immer dann auf, sondern es tritt auch in Situationen auf, wo ich mich, wie soll ich sagen, ich war ja jetzt im ZDF in so einer Live-Sendung und dann war das ein kurzer Moment da, kurz vor dem Auftritt, so eine Viertelstunde vorher, habe ich gemerkt, da regt sich was in meinem Körper, hinten da im Rücken. Und dann weiß ich aber schon, ich atme durch und ich nehme es wahr und sage, in Ordnung, ist gut, dass du jetzt mir das zeigst. Das ist jetzt ist die Zeit, wo du besonders auf dich aufpassen musst, wo du besonders vorsichtig sein musst und auch gut zu dir sein musst. Pass gut auf dich auf. So. Ich versuche das sozusagen, dieses Körpersignal dann auch entsprechend umzudeuten und als eine Erinnerungshilfe dafür zu nehmen, dass ich jetzt besonders aufmerksam sein muss. Mhm. Und dann wird aus diesem scheinbar Negativen was Positives.
Ja, also im Grunde genommen ist das natürlich gelebte Achtsamkeit. Ich nehme das wahr, ich nehme es auch wichtig in dem Moment und merke, das ist jetzt eine Botschaft, mit der ich umgehen kann. Mhm. Und wenn du ja auch offenbar für dich einen Umgang damit gefunden hast, durchatmen, sich nochmal konzentrieren, versammeln, sagen, okay, hier ist jetzt eine möglicherweise schwierige Situation, aber ich muss keine Angst haben, weil ich habe viele schwierige Situationen in meinem Leben bewältigt. Und wenn ich jetzt gut atme, vor allen Dingen lang ausatme, das ist dann das, was ich auch KlientInnen immer wieder rate, schön lang ausatmen, damit der Körper das Signal bekommt, du musst keine Angst haben.
Mhm, genau, ja. Bei mir hilft auch Bewegung, wenn ich das noch sagen darf. Ich gehe dann auch ein paar Schritte nochmal und sammle mich nochmal, weil durch die Bewegung habe ich gelernt, auch bei anderen Gefühlszuständen, dass ich die quasi dann gut verarbeiten kann und loslassen kann.
An einer Stelle in deinem Buch schreibst du einen Satz, den ich sehr bedeutsam finde. Ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, sondern der Autor meiner Geschichte. Also nicht nur deines Buches, sondern auch deiner Geschichte. Ja. Und ist das ein Satz, den du irgendwann rückschauend erkannt hast? Oder war das vielleicht auch so etwas wie ein Beschluss?
Ja, also ich bin ja ein Freund von Beschlüssen, also oder von Entscheidungen, um das mal so zu sagen, weil ich glaube, dass ich zumindest viele Dinge in mir, die auch widersprüchlich sind, lösen kann, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe. Und mir reicht für mich eine innere Mehrheit von knapp über 50%. Dann kann ich mich entscheiden. Und die Kunst ist aber quasi zu schauen, was ist in der Opposition los, also in den 49%, die dann übrig bleiben. Und wenn ich die vernachlässige, dann merke ich, wird die Entscheidung auch nicht mehr, also dann ist die nicht mehr stimmig. Es gibt aber noch einen anderen Teil dabei, nämlich den Teil, dass ich überzeugt davon bin, dass wir immer in Übergängen gefragt sind, uns die Frage zu stellen, stimmt die Geschichte, die vor dem Übergang war, stimmt die auch noch nach dem Übergang? Und gilt es nicht drum, im Sinne auch einer Veränderung, mir eine neue Geschichte zu erzählen? Also mir zu sagen, ich bin eigentlich durch diesen Übergang, durch diese Transformation auch ein Stück ein anderer geworden. Und was benutzt der denn jetzt für Sätze? Welche Körperkoordination macht der? Was riecht und schmeckt und fühlt der anders als vorher? Und wenn ich mir das bewusst mache, dann erzähle ich mir automatisch oder fange an, mir automatisch eine andere Geschichte über mich selber zu erzählen. Und ich glaube, gerade beim Übergang in den Ruhestand, wenn wir eben nicht die alten Muster bedienen wollen, bei mir sind das Leistungsnarrativ, das Perfektionismusnarrativ, das Narrativ, wenn ich geliebt werde, dann bin ich wer, wenn ich was leiste, dann bin ich wer, dann werde ich geliebt, so rum. Genau, und das Narrativ will, diese Narrative will ich eigentlich nicht mehr. Also muss ich gucken, wie erzähle ich mir eine neue Geschichte über mich? Wie werde ich sozusagen ein anderer? Deswegen sage ich auch heute nicht mehr, ich bin ein Sozialarbeiter und ein Diplomsupervisor, sondern ich sage, ich bin ein Altersstratege, ein Autor, ein Podcast-Host sozusagen. Mhm. Das trägt quasi mit dazu bei. Und dennoch werde ich wieder in die Fallen meiner alten Glaubenssätze, meiner alten Narrative tappen. Und dann kommt es mir sehr darauf an, dass ich gut mit mir umgehe, dass ich sozusagen mir ein eigener Freund bin und mir sage, hey, interessant, da kommt jetzt wieder was Altes, was du eigentlich schon abgelegt hast, aber es erinnert dich daran, dass du ja eigentlich etwas anderes willst, was du neu dazugelernt hast.
Es gibt natürlich aber auch Leute, die einen in das Alte zurückziehen.
Genau.
Die also diese Entwicklung, die du genommen hast, eigentlich nicht, vielleicht nicht mitbekommen haben, vielleicht es aber auch gar nicht gut finden. Also die nicht bezeugen, da ist etwas, der Bertram ist jetzt ein anderer, als er vor 5 Jahren war. Das gefällt mir gar nicht so gut. Also den alten Bertram, den fand ich besser. Und ich will den wieder so haben. Das heißt, du wirst ja durchaus auch in diese alten Narrative wieder zurückgezogen.
Ja, also ich finde gut, dass du das sagst, weil ich merke dann besonders, dass mir genau diese Menschen eben nicht gut tun. Das ist oft keine leichte Erkenntnis, weil das ja Menschen sind, die mir unter Umständen wichtig sind. Natürlich, die ziehen mich auch da hinein, vollkommen klar. Und deswegen umgebe ich mich auch gerne mit Menschen, wo wir beide wechselseitig darauf einander achten, dass wir uns unterstützen dabei, dass wir eben nicht in diese alten Narrative hineinziehen und uns erinnern daran, hey, du bist doch schon mal einen Schritt weiter gewesen. Wieso passiert das denn jetzt gerade? Was passiert denn da gerade bei dir? Und das macht dann für mich quasi eine Qualität in der Beziehung aus.
Diese Wandlungen haben ja häufig was damit zu tun. Also da taucht ja nicht einfach irgendeine andere, eine andere Eigenschaft auf. Die gab es ja vorher auch schon. Das heißt, das neue Narrativ knüpft dann an einen anderen roten Faden an, den es aber vorher schon gegeben hat. Wie kommt es, dass der dann eine neue Bedeutung bekommt?
Also ich kann es jetzt halt besonders gut sagen vor dem Hintergrund, dass ich nicht mehr arbeite, also zumindest nicht mehr hauptberuflich und nicht mehr fest angestellt. Ich arbeite ja schon noch so limitiert, 300 Stunden im Jahr. Meine Sehnsucht war, mehr zu sein, also mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit in mein Leben hineinzulassen, wegzugehen von diesem ewigen Hamsterrad, von immer neuen Projekten, immer neuen Ideen, immer neuen Säulen, die durchs Dorf getrieben werden. Das war mir eigentlich wichtig und das war natürlich in mir da. Ich habe schon als 20-Jähriger meditiert und wusste, was das ist, habe eine Idee davon gehabt, was Affirmationen sind und wie die wirken können und all diese Dinge, das wusste ich schon. Aber es ist alles überlagert worden durch die Geschäftigkeit des Berufs, durch die Geschäftigkeit des Alltags, durch die Anforderungen, die da waren. Und ich hatte eine ganz große Sehnsucht danach, das wieder mehr in mein Leben zu integrieren und dem wieder mehr Aufmerksamkeit zu geben. So könnte ich das sagen.
Knüpfst du da auch an Vorbilder deiner Eltern oder Großeltern an? Also gab es da dann auch so etwas wie ein, ich komme zur Ruhe und ich lasse das auch zu? Oder ich habe meine Eltern und auch meine Geschwister häufig in ihrer Getriebenheit erlebt und das auch, nachdem sie in Rente gegangen sind.
Ja, also ich sag mal, dieses Getriebensein ist für mich auch die größte Herausforderung, denn ich bin ein Getriebener in irgendeiner Form. Ja, und das gehört auch zu mir und meiner Persönlichkeit. Und das lässt sich für meine Verständnisse auch nicht ganz ablegen. Aber die Dosierung, darüber habe ich die Hoheit. Und in der Dosierung, da würde ich sagen, hatte ich eine Menge Vorbilder. Sowohl auf der also Großelternseite, aber eben auch auf meiner Elternseite. Meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, als ich schon erwachsen war. Und haben dann jeweils ihr eigenes Leben gelebt oder haben nochmal einen neuen Partner kennengelernt. Und beide haben in ihrer Rente, also in ihrem Ruhestand, auch ganz viel dafür gesorgt, dass sie genau diese Auszeiten hatten. Meine Mutter hat sich zum Beispiel verliebt in einen Yoga-Lehrer und hat mit dem regelmäßig Yoga gemacht zusammen. Also und hatte eine längere Beziehung zu ihm. Oder mein Vater, der ist gezogen in den Kapellenbrink nach Bielefeld. Das ist ein Altenprojekt, wo die auch eine besondere Form des Lebens quasi gestalten wollen. Und auch da hat er solche Sachen gemacht, wie Märchen erzählt, hat mit seiner zweiten Frau Tanzworkshops gemacht. Also hat Dinge getan, die mit Kontemplation zu tun haben und mit Spiritualität und mit Innehalten. Von daher glaube ich, habe ich da in beiden Eltern Vorbilder gehabt, die auch diesen Teil mehr in das Zentrum ihres Lebens gestellt haben. So würde ich das beschreiben.
Und du hast einen ganz eigenen, ich benutze jetzt bewusst das Wort Zuchtmeister, der nämlich dein Körper ist. Du hast diese Facettengelenkarthrose schon beschrieben. Das ist einigermaßen eindrucksvoll im Buch, dass das offenbar eine sehr, sehr schmerzhafte Begegnung mit diesem Gelenk war. Und du hast daran angeknüpft, dass es Ehrenrunden der Seele gibt, die also Pausen erzwingen. Diesen Begriff finde ich sehr schön, aber du kannst bestimmt noch mehr dazu sagen.
Ja, den Begriff habe ich ja quasi von Gunther Schmidt gelernt, der die hypnosystemische Therapie quasi entwickelt hat und diese beiden Konzepte zusammengebracht hat. Und ich habe bei dem einige Sachen gelernt. Und ich habe das dann erweitert um Seele, weil der Körper ist schneller als unsere Seele oder unser Geist oder unser Bewusstsein. Und die Seele braucht manchmal länger. Und jetzt ist die große Kunst, und deswegen nenne ich das auch Ehrenrunden der Seelen, sich quasi für diese Ehrenrunden nicht zu verurteilen, sondern sie wach wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich bin so, wie ich bin und ich war schon mal einen Schritt weiter. Jetzt holt mich das alte Narrativ, der alte Glaubenssatz wieder ein. Und jetzt gehe ich für mich eine Ehrenrunde der Seele. Ich lasse der Seele Zeit, hinterherzukommen, nochmal eine Runde zu gehen sozusagen. Und ich mag unheimlich dieses Versöhnliche daran. Und ich wünsche das ganz vielen Menschen, dass sie dieses Versöhnliche quasi für sich entdecken können, um mit sich selber am Ende auch gut zu sein und sich nicht zu verurteilen dafür, dass sie schon wieder was nicht so hingekriegt haben, wie sie es sich eigentlich von sich wünschen. Und für mich wird es dann, so kann ich das auf jeden Fall beschreiben, für mich wird dann der Umgang mit mir weicher. Und der Umgang mit mir wird einer, der mir die Zeit gibt, die ich brauche und der auch davon ausgeht, dass bestimmte Themen vielleicht mein ganzes Leben nicht weggehen. Aber ich zumindest auf sie zugehe auf eine Art und Weise, wo ich sagen könnte, ich gehe freundschaftlich auf sie zu und ich gehe nicht abwehrend auf sie zu. Mhm. Und das hilft mir, für mich und mein Leben auch in der Balance zu sein, im Ausgleich zu sein. Dafür hilft mir das ungemein.
Das heißt also auch, den Körper als Hinweisgeber freundlich zu begrüßen und nicht zu sagen, oh Mist, jetzt schon wieder. Und ich habe doch noch so viel zu tun und wieso? Und jetzt muss ich zum Arzt oder ich muss Reha-Sport machen oder was immer ich dann muss. Ich bin jedenfalls nicht so leistungsfähig, wie ich eigentlich meine sein zu müssen.
Mhm, genau.
Und dieser Widerstand erzeugt ja vor allem noch mehr Leid.
Mhm, genau.
Mit dem Tod deines Vaters, und das ist übrigens eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Beschreibung in deinem Buch, bist du zur letzten Instanz deiner Herkunftslinie geworden. Mhm. Und hast du gespürt, wie sich in diesem Moment die Richtung des Erbes, also auch des Gefühlserbes, umgekehrt hat, dass du eben nicht mehr der Empfänger bist, sondern vor allem derjenige, der weitergibt?
Ja, ich bin mit dem Gedanke noch nicht fertig, sondern das ist noch was sich quasi in mir bewegt, was mich stark beschäftigt. Ich habe aber unmittelbar nach dem Anruf, also, und das hängt wirklich ganz nah zusammen, ich war quasi, um den Hörerinnen das kurz zu erzählen, ich war auf einer Klausurtagung bei der Diakonie Hessen und dann kam ein Anruf, dass mein Vater nicht mehr, dass er auf Essen und Trinken verzichten wollte bis zum Tod. Und dann hat es nicht lange gedauert, ich habe mich da verabschiedet, habe mich ins Auto gesetzt und bin zu ihm hingefahren. Und quasi in dem Moment, wo ich aus dem Gebäude rausgehe, wo ich ins Auto steige, um nach Hause zu fahren, meine Sachen zu packen und zu ihm zu fahren, da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt bin ich alleine. Mein Bruder ist zwar noch da, aber ich bin allein, ich bin der Älteste. Und das habe ich so krass und so stark gemerkt, dass ich wirklich erschüttert war. Und ich versuche das im Buch so ein bisschen auszudrücken durch so Fragen, die so hochgeploppt sind. Also, dass ich wohl wahrgenommen habe, ich bin der Letzte in der Linie und auch der Älteste. Aber ich glaube, ich habe das in seiner ganzen Wucht, habe ich es noch nicht begriffen. Da bin ich noch dabei, da mich mit auseinanderzusetzen. Und die Verantwortung aber, dass ich Gefühlserbe bin, die habe ich schon sehr früh gespürt, sehr stark, als ich Vater wurde. Und ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich meinen Vater habe gegenüber meinen Kindern, unseren Kindern sprechen hören. Und dann habe ich gedacht, ey, was bist du für ein schlechter Vater? Was machst also, du
das
da?
Das heißt, um nachzufragen, du hast, indem du gesprochen hast, hast du deinen Vater sprechen hören.
Ganz genau. Ganz
den Effekt kenne ich auch, ja.
Denselben Wortklang, also dieselbe, wir haben auch noch eine ähnliche Stimme, das kommt noch dazu. Also ich habe wirklich gedacht, hier spricht jetzt mein Vater. Und ich habe mich sowas von erschrocken und fand es so schlecht. Und ich habe damals noch relativ wenig Handwerkszeug gehabt, mich selber zurückzuholen. Und konnte dann erst danach im Grunde das reflektieren. Heute kann ich das viel früher. Heute, wenn der Gedanke schon kommt sozusagen oder der Satz schon kommt, da gelingt es mir schon viel, viel besser, mich zurückzuholen. Aber damals auch dann in Beruf, kleine Kinder, beide haben wir gearbeitet, meine Frau nicht Vollzeit, aber trotzdem, da war schon viel los und da fiel mir das unendlich schwer. Und da habe ich viel von dem gespürt, wie krass das ist, wenn ich nicht aufpasse, was ich weitergebe, was ich aber gar nicht weitergeben will.
Hier kriegen wir nochmal so eine Relativierung. Du hast es jetzt erzählt und auch in dem Buch, es wird es sehr deutlich, dass du einen sehr positiven und versöhnlichen Zugang zu deinen Eltern und Großeltern hast und insgesamt da auch eine große Dankbarkeit deutlich wird, was sie dir weitergegeben haben. Aber jetzt hören wir auch, naja, so alles cool war wohl nicht. Da hat es auch eine Menge Dinge gegeben, von denen du gesagt hast, nee, so möchte ich mit meinen Töchtern nicht umgehen, so wie mein Vater mit mir umgegangen ist. Und dieses ich glaube, dieses Relativierende ist schon auch wichtig.
Total.
Beides in der Wahrnehmung halten zu können, um zu sagen, hier gibt es eine Menge, das ich wertschätzen kann, aber es gibt auch einiges, was ich tatsächlich nicht weitergebe, auch nicht weitergeben möchte.
Mhm, genau. Kann ich nur zustimmen. Ja.
Was möchtest du denn deinen Töchtern weitergeben? Oder was? Naja, die, wie alt sind sie?
Die sind 29 und 31.
Na, also da ist ja schon eine Menge passiert. Mhm. Wie erlebst du dich in ihnen?
Mhm. Ich habe in dem Buch ja einen Brief an mein 88-jähriges Ich geschrieben. Und da schreibe ich mir so, sozusagen auch was herbei zu meinen Töchtern. Und das Schönste wäre, wenn sie sagen könnten, also wenn ich 88 bin, wenn sie sagen könnten, du bist uns ein stärkender Begleiter, ich drücke das in dem Buch anders aus, aber ein stärkender Begleiter geblieben all die Jahre. Und dir ist es gelungen, diese väterlichen Sorgen, diese väterlichen Bedenken oder diese elterlichen Bedenken, könnte man auch sagen, die man hat, verständlicherweise, dass es mir gelungen ist, die im Hintergrund zu halten. Und zwar auf eine Art und Weise, die davon ausgeht, dass ich in alles, was meine Kinder entscheiden werden, vertrauen kann, dass sie sich das gut überlegt haben, dass sie einen eigenen inneren Prozess gegangen sind, der sie zu dieser Entscheidung gebracht hat. Und dass ich vertraue, ja, dass sie ihr Leben ohne mich gut leben können. Das wäre eigentlich das Schönste. Und wenn ich jetzt nochmal den Blick auf meine Töchter wende, dann finde ich, haben wir die Qualität in unserer Familie, dass wir heute auch über Dinge aus der Vergangenheit sprechen können, die mir misslungen sind, wo ich nicht gut zu ihnen war, wo wir als Paar uns vielleicht gestritten haben, wo unsere Kinder das mitbekommen haben und das hatte mehr Auswirkungen auf sie, als wir gedacht haben. Und mich heute dieser anderen Wirkung, die es auf sie hatte, zu stellen und mit ihnen darüber zu reden und es anzuerkennen, dass ihre Wirkung eine andere war, dass sie das mehr beeinträchtigt hat, als ich gedacht habe. Das, finde ich, ist eine Qualität, die wir in unserer Familie haben. Und ich glaube, nicht umsonst haben ja unsere Kinder sich auch entschieden, diesen Sterbeprozess meines Vaters mit zu begleiten. Die waren die ganze Zeit mit dabei. Das war auch eine bewusste Entscheidung von ihnen, auch in dem entsprechenden Alter, weil sie waren damals auch schon erwachsen und konnten diese Dinge für sich entscheiden. Und das hat uns als Familie gerade auch zu den schwierigen Themen noch mal näher zusammengebracht. Das lässt mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Genau. Erleben wir ja auch, dass das Bewusstsein der Endlichkeit tatsächlich auch zu mehr Tiefe führt in Beziehungen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich auch immer erlebe, wenn ich Sterbebegleiterin erlebe, Hospizvereine, dass da in den Gesprächen eine andere Tiefe möglich ist, so ganz selbstverständlich.
Total, absolut.
Dahin muss man sich nicht vorarbeiten, sondern das ist einfach da und das in so einem bewegenden und ja doch auch schmerzhaften Prozess mit dem eigenen Vater und Großvater zu erleben, das stelle ich mir eine große Herausforderung vor und ich meine Hochachtung, dass ihr das so gemeinsam hingekriegt habt. Mhm. Ich finde das gar nicht selbstverständlich.
Mhm. Ist es auch nicht. Also und ich sehe da auch nicht nur alles positiv, sondern ich würde heute quasi in der Erfahrung mit meinem Vater für mich wahrscheinlich eher die Entscheidung treffen, wenn ich so einen Weg gehen wollte, was ich heute natürlich nicht weiß, dass ich mich entscheiden würde, ins Hospiz zu gehen und das nicht zu Hause durchzuführen im Grunde und dann in einem Rahmen zu sein, wo auch professionelle Begleiterinnen sind und wo meine Kinder entscheiden können und meine Frau, wann wollen sie da sein und wann wollen sie gehen. So, das ist so eine Quintessenz, die ich für mich daraus gezogen habe. Weil emotional war das für uns alle eine echte Herausforderung.
Ja. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Bertram, ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch.
Mhm. Ja, herzlichen Dank an dich, Sven, und für diese super tollen Fragen, die wirklich in die Tiefe gingen, fand ich. Vielen Dank.
Dankeschön. Das war das Gespräch mit Bertram Kasper, die 63. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Mein Newsletter empfehle ich euch, wenn ihr über Aktuelles informiert werden möchtet. Ich verrate schon mal, da kommt schon bald eine, zumindest für mich, große Sache. Und der Newsletter hält euch zuverlässig auf dem Laufenden. Auch noch einmal der Hinweis, wer mir seine Wertschätzung für diesen werbefreien Podcast ausdrücken möchte, das Spendenportal BuyMeACoffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht's in der nächsten Folge? Um die Frage, warum wir alle so gerne Ratschläge erteilen, aber so ungerne welche bekommen. Was erzählt uns das über die Qualität unserer Freundschaften und Beziehungen? Sind Ratschläge nicht das, was eine gute Freundschaft ausmacht? Nein, sind sie nicht. Tatsächlich steckt in der Neigung, andere mit Tipps auf den richtigen Weg zu bringen, häufig eine besonders gut getarnte Abwehr von Gefühlen. Klingt erstmal rätselhaft? Die Auflösung in der nächsten, in der 64. Folge von Gefühlserben. Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.